Der Bibeltext, der der heutigen Bibelstunde zugrunde liegt, steht in Kolosser 2, die Verse 1 bis 10. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich für euch und für die in Laodicea und für alle führe, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, auf dass ihr Herz gestärkt und verbunden werde in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verbunden und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Ich möchte beten. Jesus, hab Dank, dass du das Haupt aller Mächte und Gewalten bist und dass wir in deinem Namen hier zusammenkommen dürfen. Ich bitte dich, dass du Norbert Rose ausstattest mit allem, was er braucht, um dein Wort so auszulegen, dass wir dadurch gestärkt, ermutigt und auch Wegweisung bekommen. Und hab Dank, dass wir in einem Land leben dürfen, wo das so möglich ist, so zusammenzukommen. Segne du diesen Abend. Hab Dank dafür. Amen.
Gemeinde von allen Seiten umkämpft ist heute Abend das Thema und eigentlich sind wir damit schon mittendrin, schon mit dem, was wir mitgebracht haben, dass wir nämlich mehr und mehr merken, dass wir tatsächlich nicht mehr so ganz ungeschoren durch diese Zeit kommen, sondern ständig den Eindruck haben, man muss ganz schön aufpassen, wie man sich bewegt, was man sagt, wie man sich verhält, was man noch sagen darf. Das sind ja nur die Anfangsandeutungen, die wir da sehen, aber dass wir schon merken, das ist nicht ganz einfach, was wir da in diesen Zeiten erleben und wir können uns vorstellen, wie intensiv, wie schwierig das in der Zeit des Apostel Paulus und der ersten Gemeinde war. Ich habe mir versucht, heute Nachmittag vorzustellen, wie es wohl gewesen wäre, wenn Paulus schon eine Livestream-Möglichkeit gehabt hätte. Wie schön das gewesen wäre, wenn Paulus da irgendwo, wo er gerade auch war, einfach sich vor eine Kamera hätte setzen können und seine verschiedenen Gemeinden in Ephesus, Philippi, Galatien, Kolosse, Jerusalem, Korinth, Rom, Kleinasien, Alexandria, Mazedonien, überall gleichermaßen präsent wäre und wenn er sich so vieles hätte ersparen können, was er da erlebt hat und alles versucht hat. Was für ein Jammer, dass es damals so etwas noch nicht gab. Was für ein Glück, dass wir das heute haben. Aber der Unterschied ist trotzdem sehr erstaunlich, nämlich wenn Paulus ja gesagt hat in dem Vers 5, obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Also ein Livestream kannte er auch. So will ich es mal formulieren. Es war nicht nur, ich denke gelegentlich mal an euch oder ich fühle mich mit euch verbunden, sondern diese ganz tiefe, innige Verbindung zwischen Paulus und den Gemeinden, selbst Gemeinden, die er persönlich gar nicht kannte. Denn in Kolosse war er noch nie. Im Lauf der Missionsreisen, der dritten Missionsreise, hat der Kolosse wohl mal gestreift. Aber wirklich da gewesen ist Paulus in Kolosse eigentlich nie. Er kannte die Gemeinde nicht und die Gemeinde kannte ihn nicht. Und trotzdem sagt er, ich muss das Evangelium allen Gemeinden predigen. Und damit meint er nicht, weil ich so furchtbar wichtig bin oder weil ich der Einzige bin, der eine Ahnung vom Evangelium hat, sondern weil das seine Aufgabe, seine Berufung, sein Auftrag war, ich muss das Evangelium, das Wort, die Lehre auch euch in Kolosse predigen. Im Geist bin ich bei euch. Und darum schreibt er Briefe, diese Briefe, haben bei Paulus immer eine unglaublich große Klarheit, denn sie müssen eine Aussagekraft haben. Sie müssen eine beeindruckende Wirkung haben, dass jeder in der Gemeinde, denn er schreibt ja nicht permanent Briefe an die Gemeinden, sondern an manche nur ein- oder zweimal, vielleicht bei den Korinthern war es viermal nötig, soweit wir wissen, aber so viele Briefe haben sie ja nicht erhalten. Aber wenn er schreibt, dann müssen diese Schreiben so eindeutig sein, dass die Gemeinden davon auch erreicht werden, erfasst werden, dass sie verstehen, dass es hier um alles geht und nicht nur um irgendwelche belanglose Nebenfragen, Nebendinge, die auch noch interessant wären, sondern es geht immer um das Zentrale in seinen Briefen und so zu schreiben, dass auch die Irrlehrer, die Brandstifter in den verschiedenen Gemeinden enttarnt werden, sichtbar werden und auch zum Schweigen gebracht werden. Das ist ja der Gedanke, der in manchen seiner Briefe sehr deutlich mitschwingt, nämlich, dass er etwas ordnen möchte, was er nicht persönlich ordnen kann durch seine Anwesenheit und was trotzdem geordnet werden muss. Und dafür haben wir eine ganze Reihe von seinen Briefen. Das Wesentliche darin, der Grundsatz bei ihm lautet immer: Es gibt nur ein Evangelium. Das mag manchen ein bisschen mager erscheinen, wenn man das so sagt. Es gibt nur ein Evangelium, nur einen Weg. Auch Jesus sagt das hier deutlich. Es gibt nur einen Weg, nur eine Art, wie man zum ewigen Leben kommt. Wir haben nicht die Auswahl zwischen 5 oder 10 verschiedenen Wegen. Und das ist Paulus immer sehr, sehr wichtig. Wir könnten sagen, nur einen. Aber das will Paulus ja nicht betonen, dass wir, schade, nur einen Weg haben. Paulus will das deutlich machen, wir haben einen Weg. Wir haben einen Weg. Wir haben da einen Weg, wo es vorher keinen Weg gab. Und darum ist es so wichtig, diesen Weg auch zu sehen, denn wenn uns dieser eine Weg verloren geht, wenn er schwammig, nebulös wird, unklar wird, wenn er irgendwelche Parallelwege bekommt, dann haben wir nicht mehr den einen Weg, dann haben wir keinen Weg. Und darum schreibt Paulus so deutlich: Ich will euch wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe. Das ist also nicht nur getan mit einem freundlichen, netten, verbindlichen Brief zu schreiben, sondern es ist für ihn wirklich ein Kampf. Und wenn man diese Briefe liest, dann merkt man das, dass er sich, man könnte sagen, jeden Buchstaben abringt. Tatsächlich, jeden Buchstaben, jedes Wort, jede Formulierung ist Gesetz. Da ist nichts überflüssig, nichts irgendwie nur so dahingesagt oder unklar gesagt, sondern jedes einzelne Wort hat seinen Wert und seine Bedeutung. Wir lesen dann in diesem Brief auch noch erstaunt, dass es noch einen anderen Brief gegeben hat, nämlich dass es auch einen Brief an Laodicea gibt, dass beide Briefe sehr, sehr wichtig seien, dass beide Briefe wechselweise gelesen werden sollen, dass ihr das also austauschen sollt. Ich will euch wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit das Evangelium eindeutig bleibt. Und wenn der Brief, das schreibt er später in Kapitel 4, Vers 16, wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Das könnten Sie sagen, das ist ja für uns völlig unwichtig. Ich finde sowas extrem spannend, solche Hinweise, solche Formulierungen, weil wir merken, da gibt es noch ganz andere Dinge, die uns im ersten Augenblick gar nicht auffallen. Denn es stellt sich ja die Frage, wo ist denn dieser Brief an Laodicea geblieben, wenn er denn so wichtig war? Oder war er vielleicht doch nicht so wichtig? Ähnlich wie bei den 3. und 4. Korintherbrief. Es gab da ja auch noch 2 Briefe, von denen wir nichts mehr wissen, wo man nur spekulieren kann, welche Briefe das wohl gewesen sein können, ob wir den einen zumindest vielleicht doch noch kennen oder sogar beide, ohne es zu wissen. Denn bei diesem Laodicea-Brief kann es tatsächlich so sein, da gibt es einen Verdacht, dass wir diesen Brief noch haben, dass wir ihn auch alle gut kennen, dass es nämlich nur unter einem anderen Namen erschienen ist, nämlich an die Epheser. Denn Bei den Ephesern steht in den alten Handschriften gar nicht drin, dass er an die Epheser geschrieben ist, sondern das wurde hinzugefügt irgendwann in späteren Handschriften, sodass manche davon ausgehen, dass das nicht ein Brief an die Epheser war, sondern ein Brief an die Laodicäer. Das spielt für uns keine große Rolle, nur das zu sehen, dass da auch noch so ein paar Querverbindungen sind, die für uns sehr, sehr interessant sein können. Ich finde das manchmal spannender als ein Krimi, diese Verbindung zu sehen und dem ein wenig nachzugehen und zu sehen, wohin diese Fäden noch überall führen. Manche sagen, dass beide Briefe, sowohl Kolosser als auch der Epheser, auf der einen Seite sehr, sehr ähnlich seien, schon deswegen eigentlich zusammengehören und dass diese beiden Briefe zugleich so anders als alle anderen Briefe seien in ihren Formulierungen, in ihrer Wortwahl, dass die Theologen sagen, das ist nicht mal von Paulus. Das muss ein anderer geschrieben haben. Das haben vielleicht Paulus' Schüler geschrieben, aber niemals Paulus. Und dann kommen dann noch manche Argumente, manche Hinweise, weil hier ein Stichwort immer wieder auftaucht von der sogenannten Gnosis. Und die Gnosis, die hatte ihre beste Zeit im zweiten Jahrhundert. Und darum, da bin ich in meinem Examen fast gescheitert an dieser Frage, weil ich gesagt habe, das ist aber Paulus, was hier geschrieben ist. Und dann hieß, nein, das ist nicht Paulus, da haben sie nicht aufgepasst. Das sind Paulus' Schüler im zweiten Jahrhundert, weil nämlich die Gnosis noch gar nicht da war zur Zeit von Paulus. Aber wenn wir die Briefe von Paulus lesen, dann merken wir, da ist ganz viel Gnosis. Gnosis heißt Erkenntnis und Paulus unterscheidet sogar die verschiedenen Formen von Erkenntnis, verschiedene Qualitäten von Erkenntnis und von Wissen und von Denken. Dass da viel Verwirrung war, auch im ersten Jahrhundert in der Urgemeinde, das können wir sehr deutlich sehen, vor allem Verwirrung durch einige jüdische Kreise in der Diaspora. Diaspora war, das haben wir am Sonntag schon zum Teil gehört und gesehen, Diaspora war immer eine gewisse Problematik, weil Diaspora vielfach hieß, dass diese Kreise schon ein wenig ihre eigene Denkarten hatten, nicht mehr so nah an Jerusalem, nicht mehr so nah am Gesetz waren, sondern schon ein wenig assimiliert waren an das griechische Denken, an Philosophien, an auch liberale und heretische, also vermischte Glaubensrichtungen, Vermischungen verschiedener Denkweisen, Abweichungen von der Lehre der Tora. Das gab es in der Diaspora viel stärker als in Jerusalem und Judäa selbst. Und dass es für Paulus dann natürlich auch darum ging, drei verschiedene Richtungen gleichzeitig im Blick zu haben und gegen diese drei Richtungen oder wir müssten sagen, um diese drei Richtungen gleichzeitig seinen Kampf zu führen. Deswegen spricht er so deutlich von diesem Kampf, denn das war nicht einfach. Zum Ersten ein Kampf gegen die Abweichungen der assimilierten Juden von der Tora, die sich vermischt haben mit anderen Ideen, Gedanken, zurück zur Lehre der Tora. Paulus will tatsächlich zurück zur Lehre der Tora. Das müssten wir erstmal verstehen, dass Paulus nicht sagt, ach, Tora brauchen wir gar nicht mehr, sondern erst einmal zurück. Erst einmal müssen wir die Lehre der Tora klar und deutlich vor Augen haben. Gesetz, Propheten und Psalmen, das ist der Schlüssel. Ohne diesen Schlüssel verstehen wir eigentlich gar nichts. Die Basis muss erst einmal wiederhergestellt werden. Und das war eine ganz, ganz schwere Herausforderung für Paulus. Das Zweite, es gab in den Gemeinden natürlich auch unglaublich viele Spannungen. Nicht nur Spannungen zwischen Juden außerhalb der Gemeinde und den Christen innerhalb der Gemeinde, sondern auch Spannungen zwischen den Heidenchristen in der Gemeinde und den Judenchristen in der Gemeinde. Wir können uns das leicht vorstellen, weil wir das ja kennen, auch aus der Kirchengeschichte, dass nämlich die Christen dann sehr stark dazu neigen, den Juden erstmal die eigene Tradition madig zu machen. Es ist ja alles falsch, was ihr denkt, was ihr glaubt, wie ihr glaubt. Bis hin zu Luther, der gesagt hat, dass das gesamte Denken, der Glaube der Juden, die es auch in seiner Zeit ja in großer Zahl gab, dass es alles Lug und Betrug ist. Da ist Luther sehr, sehr scharf gewesen. Paulus würde so etwas niemals sagen. Paulus kann auch mal sagen, da sind Spannungen und da ist lang nicht alles echt. Aber Paulus will unbedingt zurück zur Lehre der Tora. Er bezeichnet seine jüdischen Volksgenossen tatsächlich als meine Brüder, die Heiligen aus meinem Volk. Aber er weiß auch, dass diese Kämpfe in den Gemeinden, die später als die Lehre der Nikolaiten, da sind wir dann in der Offenbarung, in den Sendschreiben, Nikolaiten und die Lehre Bileams, wo also Kreise in den Gemeinden so etwas wie einen Fluch über die Juden bringen wollten, sie von ihrer eigenen Lehre lösen wollte, ihnen das madig machen wollten. Die Formulierung kennen wir, die Juden seien Christusmörder, die Juden seien per se falsch, böse, Lügner, im Irrtum, das Gesetz sei unwichtig. Heute würde man sagen, vor allem im protestantischen Bereich, das Gesetz, so wie wir es haben, sei unmenschlich. Diese blutigen Geschichten, die es da gibt, passt alles überhaupt nicht zu diesem Gott der Liebe, sei überholt. All das sagt Paulus nicht, sondern zurück zum Gesetz. Das Gesetz ist heilig und gerecht und gut, sagt Paulus, und er achtet sein Volk sehr, sehr hoch. Meine Brüder, sagt er in Römer 9 und auch an anderen Stellen, dass sie nicht allesamt falsch sind, sondern dass ihnen nur etwas fehlt. Da kommen wir natürlich drauf, was ihnen denn fehlt. Und Paulus beschreibt das tatsächlich, es fehlt nur eines, es fehlt nur etwas, es fehlt nur, man könnte sagen, der Eckstein, der Schlussstein, das I-Tüpfelchen. Man kann natürlich Jesus nicht als I-Tüpfelchen bezeichnen, sondern als die Mitte, das Zentrum. Aber genau das ist das Entscheidende, was ihnen fehlt. Nämlich die Erfüllung des Gesetzes, die Vollendung des Gesetzes, worauf das ganze Gesetz eigentlich hinzielt, nämlich auf Jesus Christus. Das waren die ersten zwei, einmal die Abweichung der assimilierten Juden, dann der Kampf gegen die, die innerhalb der Gemeinde Spannungen da verursacht haben. Und das dritte, noch einmal von der Lehre der Tora nun ausgehend, ein völlig neues Verständnis der Tora zu bekommen. Und zwar nicht ein selbstgemachtes Verständnis der Tora, nicht etwas, was jetzt einfach so in den Sinn kam, sondern die Tendenz, die Tendenzen zu überwinden, nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Erkenntnisse der Tora immer mehr zu verschärfen. Das war ja der eine Weg, nämlich bis hin zu Dill und Minze, alles zu mit dem Zehnten zu belegen. Das klingt für uns ein bisschen weit hergeholt, aber das ist so, als wenn Sie sich morgens Ihr Salz aufs Ei streuen und ich sage, ist das denn auch verzehntet, was Sie da auf Ihr Frühstücksei draufstreuen? Sonst dürfen Sie das gar nicht essen. Das ist gemeint mit diesem Dill und Minze, dass man alles verzehnten muss, also den Zehnten gezahlt haben muss, um nicht dem Gesetz untreu zu werden. Das war die pharisäische Sicht und Paulus kannte so etwas natürlich. Paulus will aber nicht das Gesetz verschärfen, sondern bei ihm geht es um die Tiefe des Gesetzes, um das Geheimnis, das im Gesetz, auch im Gesetz und in den Propheten und in den Psalmen verborgen ist, was sie aber, und da schließt er sich ganz klar mit ein, was sie nicht gesehen haben, was sie vollkommen übersehen haben, das Geheimnis des Gesetzes, dass es eine ganz andere Ebene braucht, einen neuen Blick, ein Paradigmenwechsel, kann man sagen, eine neue Gewichtung der alten Schriften, und zwar besonders von bestimmten Aussagen, die vollkommen unterbelichtet waren, die man nie wahrgenommen hat. Ganz wesentliche Aussagen der Bibel, der Tora. Völlig neu heißt also nicht, da werden neue Dinge eingetragen, sondern es werden Dinge zum ersten Mal überhaupt gesehen und verstanden. Ich habe schon häufig davon gesprochen, ich will nur zwei Dinge noch einmal nennen, nämlich das eine, das ja gilt, dass die Tora immer auch hinzielt auf Jesus und Jesus einen Rückbezug darauf nimmt und sagt, wer an mich glaubt, der muss so an mich glauben, wie die Schrift von mir spricht. Ja, nicht weil die Schrift von mir spricht, sondern wie die Schrift von mir spricht. So an mich glauben, dann habt ihr mich. Also die Schrift so, wie sie von Jesus her verstanden werden muss, das nennt Paulus nicht einfach nur eine Erkenntnis, sondern eine Hinzuerkenntnis. Und damit macht er deutlich, hier kommt etwas völlig Neues, was zugleich sehr, sehr alt ist. Eine Hinzuerkenntnis aus der Schrift. Also nicht etwas vollkommen Neues, auch nicht die Tora wird madig gemacht, die Juden sollen nicht weg von der Tora, sondern sie sollen die Tora jetzt entdecken, sie sollen die Wunder an seinem Gesetz erkennen. Das ist eine sonderbare Formulierung in dem Psalmen. Lass mich sehen, die Wunder an deinem Gesetz. Was habe ich da lange davor gesessen als junger Christ? Wo denn da Wunder sein sollen? Das fand ich so mühsam, so anstrengend. Jetzt kann ich sagen, dass da viele, viele Wunder sind in seinem Gesetz. Und das will Paulus uns sagen, unserer Gemeinde, dass man die Wunder an seinem Gesetz vor allem sehen muss. Von Christus her, auf Christus hin. Und wenn wir es haben, dann haben wir die ganze Fülle in Christus, die Fülle seines Reichtums, die Fülle des Gesetzes, die Fülle seines Segens. Und darum geht es Paulus, Jesus zu erkennen, den Sohn Davids aus Bethlehem nach der Schrift, den gekreuzigten und auferstandenen nach der Schrift, den Sohn Gottes nach der Schrift, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes nach der Schrift. Jesus, durch den alles geschaffen ist, was im Himmel und auf Erden ist, Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, das hatten wir im ersten Teil im Kolosserbrief, nach der Schrift. Paulus begründet immer mit der Schrift. Alles steht schon geschrieben, wir haben es nur nicht gesehen. Jesus, das Lamm Gottes, Jesus, der Erlöser, Jesus, der Erstgeborene von den Toten. Und dann kommen wir zu Formulierungen, Jesus, der Hohepriester, da heißt natürlich Christus, der Titel, der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, nach der Schrift. Jesus, der Herr, Yahweh, Hashem, der Ewige, nach der Schrift. Das Heil der Welt, nach der Schrift und viele, viele andere Namen. Hinter jedem dieser Namen steckt eine ganze Geschichte voller Offenbarungen. Und alles nach der Schrift. Darum geht es Paulus. Dieser Nachweis, dass Jesus nicht eine Erfindung von ein paar Juden war, nicht eine Erfindung des Neuen Testamentes war, dass die Gerechtigkeit durch den Glauben keine Erfindung von Paulus ist, die er im Römerbrief ja sehr deutlich beschrieben hat, auch im Galaterbrief, dass die Einfügung der Heiden in das Volk Gottes keine Laune von ein paar Aposteln war, sondern immer nach der Schrift. Und das alles in der Tora, in der Schrift, in den Propheten, in den Psalmen schon geschrieben stand. Dass man durch den Glauben gerecht wird, ist der Einsatz für uns vollkommen selbstverständlich. Nicht durch Werke des Gesetzes, sondern durch den Glauben. Und da würden manche, die so stark am Gesetz hängen, sagen, das kann aber nicht sein. Das ist zu wenig, das ist zu dünn. So darf man das nicht sagen. Und dann kommt Paulus und sagt, das sagt die Tora, das sagt die Schrift. Das sage nicht ich, sondern 1. Mose 15. Ganz alt, sehr früh, ist das schon Gesetz des Glaubens nach der Tora. Nämlich da, wo es heißt, Abraham wurde durch den Glauben gerecht. Und wenn Sie nochmal die Losung dieses Tages nehmen, nämlich, dass der Bund nicht aufgelöst wird, das ist der Bund, den er mit Abraham gemacht hat, nämlich Gerechtigkeit durch den Glauben nach der Schrift 1. Mose 15. Paulus betont das sehr deutlich im Galaterbrief, dass dieses Gesetz des Glaubens 430 Jahre älter ist als das Gesetz vom Sinai. Also als das Gesetz, das durch Mose gegeben worden ist, mit all dem, was dazugehört. Er sagt, dieses Gesetz, Gerechtigkeit durch den Glauben, ist älter. Und er sagt, dieses Gesetz, dieser Bund, dieses Testament wurde niemals aufgehoben. Deswegen kann man im Neuen Testament auch von den Heiligen im Alten Testament reden, obwohl die noch gar nicht an Jesus geglaubt haben. Die kannten ihn ja nicht. Und trotzdem gerecht durch den Glauben, weil man durch den Glauben gerecht wird, auch durch die über 1000 Jahre hindurch, die das Volk Israel unter dem Gesetz gelebt hat. Aber 430 Jahre, sagt Paulus, sind 430 Jahre. Und dieser Bund gilt ohne Unterbrechung die ganzen Jahrhunderte von Abraham an. Das andere, das kennen Sie schon, dass Jesus als hoher Priester gilt, dass er als hoher Priester mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste hineinging, wo jeder jüdische Knirps sagen könnte, das ist ein völliger Unsinn, nach der Tora geht das nicht. Nach der Tora können nur Leviten, also Nachkommen Levis und Aarons, hoher Priester sein. Jesus kann nicht hoher Priester sein und mit seinem eigenen Blut hineingehen. Und dann kommt der Hebräerbrief und sagt, Jesus war auch kein hoher Priester nach der Ordnung Aarons. Wir brauchen nicht einen weiteren hohen Priester nach der Ordnung Aarons und nach dem Gesetz des Mose und vom Sinai, sondern wir haben ein Gesetz für den hohen Priester, das ist viel älter. Sogar noch vor 1. Mose 15, nämlich 1. Mose 14. Da, wo Melchisedek auftaucht, der Priester nach einer höheren Ordnung, dem Priester Gottes des Allerhöchsten. Ein hoher Priester aus den Heiden für den Heiden. Und auch da gilt ab 1. Mose 14, es gibt noch einen hohen Priester. Im Hebräerbrief heißt es, es gibt noch eine Ruhe. Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Es ist noch etwas anderes vorhanden. Aber das ist keine neue Erfindung, sondern das ist schon seit 1. Mose 14 festgeschrieben. Wir haben auch als Heiden einen hohen Priester, der mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste hineingegangen ist und für uns die Erlösung gewirkt hat. Und der Hebräerbrief hat tatsächlich 6 lange Kapitel nur zu diesem Thema. Nur zu dieser Frage, wie kann es sein, dass Jesus, der ja kein Levit, sondern ein Jude war, als hoher Priester genannt werden kann? Und tatsächlich auch als hoher Priester gilt, sogar als ein hoher Priester nach einer höheren Ordnung als alle hohe Priester, die es seit Aaron gegeben hat. Er gebot, dass sein Bund ewig bleiben sollte. Losung von heute. Passt genial zu diesen Aussagen. Und Paulus will damit sagen, das ist Tora. Ihr beruft euch auf die Tora, dann lest auch die Tora. Da steht's geschrieben. Und es war schon immer Tora. Jesus, der Sohn, das Lamm, der König, der Welterlöser, der hohe Priester für die ganze Welt, für die Nationen, schon immer in der Tora verbirgt. Und dann kommt dieser große Satz in Kolosser 2, Jesus, das Geheimnis Gottes, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn man das zum ersten Mal durchgängig sehen kann im Alten Testament, dann fängt das Alte Testament auch wirklich an zu strahlen. Dann sehen wir die Wunder an seinem Gesetz. Dann fängt sogar Hiob an zu strahlen. Dann wird Hiob zum Evangelium. Wenn man die Spur sieht von Abraham über Hiob zu Paulus, dann merken wir, was für eine Wucht in Hiob steckt. Der Glaube, der alles überwindet. Der Glaube, der standhält, der Glaube, der nicht hinfallen kann, das ist Hiob. Der Glaube Abrahams. Ihn zu erkennen, und zwar ihn von der Tora her zu erkennen, das ist das Hauptthema bei Paulus und darum kämpft er diesen Kampf gegen diese drei Gruppierungen, gegen die Judenchristen in der Gemeinde, gegen die Heidenchristen, die da aufeinanderstoßen und gegen all die, die mit ihren eigenen Ideen und Gedanken jetzt auch noch dazu kommen. Aber das Hauptthema bleibt, nämlich Jesus im Zentrum der Tora, damit ihre Herzen im Glauben an Jesus gestärkt werden, dass sie verwurzelt, gegründet und fest im Glauben sein sollen in Dankbarkeit. Das klingt ein bisschen merkwürdig, dass hier plötzlich Dankbarkeit steht. Das klingt so, als würde man sagen, jetzt sagt auch mal schön Danke, so wie man Kindern das sagt, dass sie sich gefälligst auch mal bedanken sollen für etwas, was sie bekommen haben. Das ist aber nicht gemeint, sondern Dankbarkeit, das ist ja eine ganz starke Haltung. Also nicht nur freundlich sich zu bedanken, wie es sich gehört, sondern von Herzen dankbar zu sein für etwas vollkommen Neues, Überraschendes, Überwältigendes, was man vorher nicht gesehen hat. Dankbarkeit, dass das Herz ungeteilt, ungetrübt, unvermischt ist, dass wir, ich will es mit anderen Worten sagen, dass wir etwas von diesem Triumph des Glaubens auch erleben, dass wir den Glauben nicht als ein Dauerproblem sehen. In der Seelsorge passiert das immer, dass der Glaube eher wie so ein Dauerproblem auftaucht. Ich kann nicht glauben, mein Glaube ist zu klein, zu schwach, ich weiß gar nicht, was ich jetzt genau glauben soll. Da hat man den Eindruck, Glaube ist was ganz Problematisches, sondern dass der Glaube ein Triumph ist, der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das nicht nur zu lesen, sondern darin zu leben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, und wir mit ihm. Wo ja Paulus in seinen Formulierungen sich kaum bremsen kann von der Freiheit der Kinder Gottes, die wir haben. Wenn er sagt, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Das sind schon starke Aussagen. Da muss man erst mal hinkommen, dass man so etwas tatsächlich nur denken kann, also das auch noch so leben und da ganz bewusst das erleben kann, ist nochmal eine andere Frage. Aber das überhaupt nur denken zu können, wer will verdammen, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, und dann kommt diese ganze Aufzählung, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das ist nicht nur ein Hymnus, nicht nur ein, wie es manche sagen, ein Lied im Neuen Testament, sondern das ist Gewissheit, das ist Fundament, das ist Basis. Damit leben wir und darauf stehen wir mit unserem Glauben. Und darum heißt es jetzt weiter in Vers 2, ja, wir sind erst in Vers 2, Sie merken, wie da enorm vieles noch zu sagen ist, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe. In der Liebe. Da könnten wir jetzt automatisch denken, die Liebe untereinander. Ich vermute, das meint Paulus gar nicht. Dass das auch mit dazugehört, die Liebe untereinander, das ist, glaube ich, selbstredend. Aber dass es hier nicht zuerst um die Liebe untereinander geht, sondern die Liebe, die Agape, die ist ja viel, viel umfassender. Nämlich die Liebe, die mich bindet an ihn. Die Liebe, die mich bindet an alles, was zu ihm gehört. Nicht nur, dass ich da ein tiefes Empfinden habe, sondern dass da eine Bindung besteht zwischen mir und ihm, zwischen mir und was zu ihm gehört, in meinem Herzen, meinen Gedanken, meinen Wahrnehmungen, meiner Ästhetik, also auch meiner Sinne und dem, was ich da alles sehe, der Wirklichkeit und Gegenwart der Person Jesu und mir. Die Frage, was hält mich denn eigentlich an ihm? Was bindet mich an ihn? Das ist ja nicht, dass da eine Pflicht plötzlich auftaucht. Du musst jetzt glauben, du musst dich an ihn halten. Du musst dich anstrengen, du musst an ihm bleiben, sondern da ist ein Bindeglied, nämlich die Liebe zu ihm. Nicht Pflicht, nicht nur Wissen, sondern eine ganz tiefe Herzensverbindung zwischen mir und ihm. Das, was mich lebendig macht, ist seine Verbindung zu ihm. Auch das, was Paulus am Anfang gesagt hat, nämlich ich bin im Geist mit euch verbunden. Das ist stark. Das ist sehr stark. Wir sind miteinander verbunden. Die Liebe, die mich an ihn bindet, die Faszination, die Begeisterung, die Gewissheit, die Anbetung, die Liebe zu Jesus, dem Sohn, die Liebe zum Vater, die Liebe zum Heiligen Geist, die Liebe zum Wort, die Liebe zu seinem Volk, die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zur Gemeinde, die Liebe zum Kreuz, die Liebe zu den Verlorenen. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, die Liebe zur Kirche. Da würden manche jetzt aufspringen und sagen, wie kann der nur? Liebe zur Kirche, ja, wir wissen, das ist ein heißes Eisen, das ist nicht ganz leicht. Liebe zur Kirche, aber auch das, weil auch die Kirche, das sage ich mal ganz pauschal, weil auch die Kirche Erkenntnis hat. So wie die Juden Erkenntnis haben, viel Erkenntnis haben, gute Erkenntnis, kluge Erkenntnis haben. Das Einzige, was vielfach fehlt, ist genau das, was Paulus hier beschreibt, nämlich, dass es diese Zuerkenntnis braucht. Und Zuerkenntnis heißt dann eben doch nicht i-Tüpfelchen, sondern oder Sahnehäubchen, sondern Zuerkenntnis heißt, das ist das Entscheidende. Und darum spricht Paulus danach von den Dingen, die zu einer Abweichung wiedergeführt haben, dass nämlich manche, wie die Galater und andere, abgewichen sind von ihm. Und wenn wir jetzt sagen würden, naja, vom i-Tüpfelchen kann man schon mal abweichen, das ist nicht so tragisch. Von dem Besonderen, darauf könnte man ja verzichten. Und da will Paulus sagen, nein, dieses Zentrum, dieses Entscheidende, diese Zuerkenntnis, davon darf man nicht wieder abweichen. Und darum sagt er diese Sätze, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis. Da heißt es eigentlich, dass sie nicht abweichen von der Gnosis, also von der Erkenntnis. Und hier steht dann sehr deutlich nicht einfach nur Gnosis, sondern hier steht die Epignosis. Und das setzt Paulus ganz gezielt ein, weil das die Zuerkenntnis ist. Das, was noch hinzukommen muss an Erkenntnis. Jesus, das Geheimnis Gottes. Da spricht Paulus nicht von mehreren Geheimnissen. Er sagt nicht, da sind noch viele Geheimnisse, so wie wir manchmal den Eindruck haben, da sind noch ganz viele Rätsel, die wir nicht verstehen und durchschauen. Aber da sagt Paulus, es gibt nur ein Geheimnis Gottes. Diese eine Zuerkenntnis. Und dieses eine Geheimnis ist Jesus. Eine Zuerkenntnis, die alles verändert. Und wir merken, das hat eine ganz, ganz besondere Qualität, diese Zuerkenntnis zu sehen, die wir in Jesus haben, die wir nicht nur als Christen haben, sondern die potenziell auch bei den Juden schon ist, denn es steht geschrieben in ihrer Tora. Nur, dass die Juden es damals nicht gesehen haben, die Galater sind davon wieder abgewichen, ganz tragisch, die Kolosser haben sich ganz erfasst, werden noch einmal daran erinnert. Und die Kirchengeschichte ist zu einem großen Teil davon ebenfalls entweder abgewichen oder hat es noch nie so ganz erfasst. Also wenn man das Judentum in Anführungszeichen ablehnt mit der Tora, mit dem Gesetz, dann kommt man nicht auf dieses Geheimnis. Dann ist auch das Geheimnis verloren. Das muss man wissen. Man kann das Judentum und die Tora und das Gesetz nicht ablehnen. In Philipper 1, Vers 10, das ist eine Parallelformulierung, heißt es in der Luther-Übersetzung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Wörtlich heißt es da nicht, was das Beste sei, sondern damit ihr prüfen könnt. Wir würden heute sagen, damit ihr die Kompetenz erreicht. Jetzt kommt das eigentliche Wort. Die Abweichungen zu erkennen. Die Abweichungen zu erkennen. Also nicht zu sagen, so ungefähr sind wir noch dran. So einigermaßen haben wir es erfasst. Wir sind schon noch so im christlichen Bereich. Sondern, dass ihr die Abweichungen erkennt. Und diese Abweichungen nicht zulasst, nicht duldet. Sie kennen vielleicht dieses kleine Buch von Theo Lehmann. Knapp daneben ist auch vorbei. Und manche wissen gar nicht, an welchen Stellen sie daneben liegen. Manche wissen nicht, dass sie an entscheidenden Stellen schon daneben liegen, nämlich da, wo Paulus sagt, wer ein anderes Evangelium verkündigt als das, was wir verkündigt haben, der sei verflucht. Warum? Weil dann das Zentrum nicht mehr da ist, weil dann der Weg nicht mehr da ist, weil dann alles verloren gehen kann. Sowohl die Abweichungen in der jüdischen Tradition von Schrift, Gesetz, Propheten, als auch die Abweichungen der Pharisäer und Schriftgelehrten, die ja Paulus gut kennt, nämlich die immer noch mehr wollten, noch mehr verschärfen wollten und trotzdem das Geheimnis nicht gesehen haben, als auch die Abweichungen der Gemeinde von der gesunden, geistlichen, heilsamen Lehre des Evangeliums. Und davon ist die christliche Tradition in weiten Teilen ebenfalls abgewichen, zurückgefallen in eine rein moralische Haltung. Und Paulus sagt das so deutlich, dass wir uns nicht verfangen sollen in irgendwelchen Philosophien. Da meint er nicht die ganz großen Philosophien von Sokrates und anderen, die wir mit Namen nennen können, sondern da sind so ganz einfach die Denkstrukturen dieser Welt gemeint. All die Klugheit von irgendwelchen Leuten, die wir ständig um uns haben, vor uns haben, die uns sagen wollen, wie es wirklich sei, wie es wirklich geht, das sind die Philosophien dieser Welt, dieser Zeit. Das zu durchschauen und sich nicht einfangen zu lassen, die Moral, die heute viel, viel stärker greift als noch vor 20 Jahren. Was sind die Gemeinden beschimpft worden wegen ihrer Moral? Heute ist viel mehr Moral. Vielleicht nicht so moralinsauer wie in 50er, 60er Jahren, aber Moral heißt ja nicht irgendwie moralinsauer, sondern Moral heißt, wir bewegen uns auf einer rein regelbasierten Ebene. Wir halten uns an Ordnungen, wir halten uns an ethische Systeme, an ethische Strukturen. Da gibt es ganz viele verschiedene. Die Frage nämlich, wann ist ein Mensch eigentlich ein guter Mensch? Ja, da sind Sie mitten in der evangelischen Theologie. Wann ist ein Mensch ein guter Mensch? Welche Menschen sind böse und warum? Und welche Menschen sind gut und warum sind die gut und die anderen nicht? Das hat sich weitgehend durchgesetzt. Moralphilosophie, Ethik, Immanuel Kant spielt eine ganz, ganz große Rolle in dieser Zeit. Was muss man tun? Wie muss man sich verhalten? Wie muss man denken? Das ist der kategorische Imperativ. Ganz tief verwurzelt in der Theologie unserer Zeit. Die Frage, richte ich mich nach Geboten, Regeln und Ordnungen? Da würde Paulus sagen, nein, mache ich nicht. Den Gerechten ist kein Gesetz gegeben, sondern den Ungerechten, denen ist das Gesetz gegeben. Wir haben kein Gesetz, wir sind frei. Wir sind nicht komplett ungebunden, wir machen nicht, was wir wollen, sondern wir sind gebunden an unseren Herrn, an Jesus, durch den Geist, durch den Glauben, durch das Wort. Aber wir haben kein Gesetz. Die Gesetze heute haben unterschiedliche Namen. Da ist einmal ein Eudämonismus, so nennt man das in der ethischen Lehre, nämlich einfach die Suche nach Glück. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht, dass sie glücklich werden. Und jeder soll so leben, dass er nach seiner Weise glücklich ist. Das ist uns gar nicht so unbekannt in der heutigen Zeit, auch in den christlichen Kreisen nicht. Erfüllung von Lust, Hedonismus, Gebrauch von Macht, spirituelle Einheit mit Gott ist auch nicht ganz falsch. Wir wollen ja die Einheit mit ihm. Wir sollen eins, na, wir müssen sagen, wir sind ja schon eins mit ihm. Wir suchen das nicht, wir sind schon eins. Erwachen zur Weisheit und Mitgefühl, das ist Esoterik, Bedürfnisbefriedigung. Was tut mir gut? Das ist Hobbes. Was tut mir gut? Einheit von Tugend und Glück, also sowohl das, was man macht, als auch was macht uns alle glücklich und froh. Das ist Immanuel Kant. Freiheit, Jean-Paul Sartre, klingt nach Paulus, wenn wir es einfach so isoliert nehmen, ist aber Philosophie in unserer Zeit. In den christlichen Gemeinden, und ich glaube, da bin ich nicht ganz falsch, wird überwiegend Immanuel Kant gepredigt, nicht Evangelium. Und das muss man genau sehen, an wie vielen Stellen dieser Mann auftaucht. Man sollte, man müsste, Formulierungen wie, was darf man und was darf man nicht, was macht man als anständiger Christ, was ist allgemeine Pflicht der Christen, das ist alles Immanuel Kant pur, kategorischer Imperativ, aber nicht Evangelium und Geist. Was ist anständig, was gilt heute als anständig, was tut man, was macht man nicht, was ist gut für die Mehrheit, was ist gut für uns alle, das ist Philosophie. Und Paulus sagt, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Dazu gehört auch die Unterhaltungsbranche. Alles, was da kommt, an Musik, an Kino, an Film, an Unterhaltungssendungen, an Kultur. Mir fiel in der Vorbereitung ein Schlager ein. Man hört ja heute keine Schlager mehr, glaube ich jedenfalls. Aber ein Schlager, der in den 70er Jahren bis heute eine Wirkung hatte, die man überhaupt gar nicht wahrgenommen hat. Udo Jürgens. Ich nenne mal eine Udo Jürgens-Philosophie. Wenn Sie dieses Lied von ihm kennen, wo es um das ehrenwerte Haus geht, kennen die meisten Älteren zumindest, das ehrenwerte Haus. Und da wird das ehrenwerte Haus beschrieben. Da wohnt er nämlich unverheiratet mit seiner Freundin. Und dann kommen die ganzen Nachbarn und halten ihm das vor, dass das hier ein ehrenwertes Haus sei. Und dann zählt er auf, was die verschiedenen Nachbarn alle so treiben. Sie prügeln ihre Kinder und ihre Frauen. Sie betrügen und lügen rund um die Uhr. Sie machen alles zunichte, was man an Moral jemals gekannt hat. Das ist eine ganz typische moralische Haltung, die in den 60er, 70er Jahren tatsächlich die Moral und auch die christlichen Werte, das sage ich jetzt ganz bewusst, die christlichen Werte auf den Kopf gestellt haben durch solche Formulierungen. Das hat kaum einer gemerkt. Aber wie tief das hineinging in die Gemeinden, wie tief das auch das Selbstwertgefühl als Christen verändert hat, das kann man gar nicht überschätzen. Dass nämlich die, die behaupten, eine Wahrheit zu haben, als die größten Lügner von allen benannt wurden. Nur mit einem Lied. Nur durch Unterhaltung. Und weil es ja nur um Unterhaltung geht, hört man ja gar nicht genau hin. Man prüft das auch nicht. Man hört es nur an. Man singt es vielleicht sogar mit. Wir singen dann solche Lieder. Welche Lieder singen wir mit? Was für ein Blödsinn. Was für eine Philosophie steckt darin? Was singen wir alles mit? Was tun wir uns alles an? Ungefragt, ungeprüft, weil wir es nur als Unterhaltung wahrnehmen und nicht als Geist und als Philosophie dieser Welt, Philosophie und Lehrentrug, wirklich Lehrentrug, gegründet auf die Lehre, auf die Meinung von Menschen und auf die Mächte der Welt. Das zu verstehen. Wenn Paulus von den Mächten der Welt spricht, er spricht ja gleich zweimal davon in Vers 8 und in Vers 10. Einmal von den Mächten der Welt und einmal von den Mächten und Gewalten. Das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Mächte der Welt, in Vers 8, da steht der Begriff Stoicheia, tu kosmu, nämlich die Mächte, die innerhalb dieser Welt sind, die innerweltlichen Mächte. Bei Stoicheia wurde ursprünglich an Dinge gedacht wie die Grundelemente der Schöpfung, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Aber davor will Paulus ganz sicher nicht warnen, denn das sind ganz selbstverständliche Dinge. Sondern Paulus meint damit die unsichtbaren Mächte in meinem Leben. Im Gegensatz zu den unsichtbaren Mächten und Gewalten, die auch in der unsichtbaren Welt ihr Unwesen treiben, also dämonische Strukturen, dämonische Vorgänge, dämonische Gestalten, aber auch die Mächte, die in mir sind. Und das ist für Paulus etwas ganz Wesentliches, dass diese unsichtbaren Mächte, die in mir sind, das riesengroße Einfallstor darstellen für die Mächte, die um uns sind. Und da bin ich nochmal bei Kultur und Philosophie und Kunst und Musik und Kino und viele andere. Also keine Sorge, ich gucke gerne Krimis und Filme und gehe auch alle 3-4 Jahre mal ins Kino. Dagegen ist gar nicht zu sagen. Nur das zu verstehen, welche Philosophien dahinter stecken, das zu durchschauen, was da alles ist, nämlich das, was in mir ist, und das ist wirklich in mir, das ist meins, das ist meine Persönlichkeit, meine Strukturen, meine unhinterfragten Haltungen, nämlich meine Prägungen, meine kulturelle Prägung, meine soziale Prägung in dieser Zeit unter bestimmten Menschen, meine geistigen und geistlichen Prägungen, elterliche Prägungen, traumatische Prägungen, Wunden und Verletzungen, mentale Haltungen, die Frage, was beherrscht mich im Innersten? Das sind die Mächte, die in meinem Leben da sind. Was mich beherrscht, ist nicht der Bundeskanzler oder die Politik oder mein Bürgermeister oder mein Ältestenrat oder Bruderrat oder Vorstand, die sind alle wichtig und sind da, sind auch sehr freundlich, aber sie beherrschen mich nicht. Was mich beherrscht, das ist in mir. Das sind auch manche Bindungen, die wir gar nicht wahrnehmen, mit denen wir schon seit Jahren und Jahrzehnten leben und so gut damit leben, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. In der neueren Psychologie nennt man das die dunkle Triade. Die ist sehr stabil. Triaden sind ja das Stabilste, was man sich denken kann, nämlich Narzissmus, das heißt diese komplette Selbstbezogenheit, nur was ich denke, gilt auch für mich. Die Egozentrik, was ich denke, soll auch für andere gelten, das will ich auch durchsetzen. Und neurotische Züge, nämlich also sonderbare Dinge in mir, die ich selber gar nicht sehe. Selbstverliebtheit, Hochmut, Perfektionismus. Nach Galater 5 Eifersucht, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht. Depressivität, Angst, Zwangsneurosen, Minderwertigkeitskomplexe. Es gibt so viele Dinge, die uns beherrschen, sagt Paulus. Das sind die Mächte dieser Welt, die in uns, in mir sind. Eingebrannt, eingerillt, eingeprägt, eingegraben, eingraviert oder wie wir es mit einem Wort sagen, das ist meine Biografie. Eingraviert in mein Leben. Internale Kontrollüberzeugungen. Oder Paulus sagt es noch einfacher, noch viel deutlicher: Das Gesetz der Sünde, das in mir wohnt. Darum die Mahnung von Paulus, dass wir die Abweichungen wahrnehmen und erkennen, wo wir von der Wahrheit in uns abweichen, von ihm, der in uns wohnt, abweichen und von seinem Wort abgewichen sind. Von seiner Lehre, von seinem Evangelium abgewichen sind. Sowohl die Abweichungen von der Lehre der Bibel als Wahrheit, als auch die Abweichungen meiner eigenen Überzeugungen von der gesunden und heilsamen Lehre des Evangeliums. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, den Mächten dieser Welt, sondern verwandelt euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das können wir zusammenfassen in einem Bibelwort aus der Apostelgeschichte 4, wo es heißt, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig, das heißt erlöst werden. Oder Kolosser 2, Vers 9, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm haben wir Erlösung von allem, haben wir das Heil unseres Lebens, das Leben an sich, das Leben selbst, die Fülle seines Reichtums, allen geistlichen Segen und auch alle Freiheit, von der Paulus schreibt. Wir haben mehr als alle Generationen vor uns. Wirklich. Wir haben sogar Livestream. Ja, warum? Das ist ja nicht unwichtig. Wir haben mehr technische Möglichkeiten als alle Generationen vor uns. Paulus hätte davon nur träumen können. Was haben wir an Möglichkeiten, an Segen, an Reichtum, um diesen Reichtum auch weiterzugeben und um diesen Reichtum selbst auch zu erfassen und zu erleben. Die ganze Fülle, die sich da vor uns auftut. Ich möchte gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken, dass wir vor allem auf dich sehen dürfen, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich lieben dürfen, dass wir dein Wort haben, dass wir dich und deinen Geist in uns haben, dass wir nie ohne dich sind. Und überall willst du unser Leben ausfüllen, unser Denken, unser Fühlen, unser Wahrnehmen, unseren Glauben. Wir danken dir, dass wir in dir alles haben, die ganze Fülle an Weisheit, an Erkenntnis, auch wenn wir vieles noch immer nicht verstehen, aber dass du in uns schon wirksam bist, gegenwärtig bist und wir immer mehr auch graben dürfen in deinem Wort, immer mehr verstehen dürfen, was die Wunder an deinem Gesetz sind. Danke für diesen Reichtum, danke für diesen Segen, danke, dass wir diesen Weg schon haben und danke, dass wir gegründet und verwurzelt sind in dir und in deinem Wort. Wir beten dich darüber an, wir geben dir alle Ehre und wir halten uns an dich, an diese Wahrheit, die wir in dir schon haben. Gelobt sei dein Name. Amen.